Die Corona-Pandemie tut dies, die Corona-Pandemie tut jenes, lässt Vermögen wachsen, stürzt Menschen in Armut, diese böse Pandemie aber auch. Mensch, kann man die nicht wegimpfen, dieses Ding? Und dann ist alles wie vorher. Aber war vorher besser? Ich weiß es nicht. Ich frage mal Sabine Nuss, denn sie beschäftigt sich mit systemischer Ungleichheit und naja, und sie ist Verlegerin, Autorin und muss auch durch diese Zeit. Hallo Sabine.
Hallo.
Wie ist denn das mit dem Wegimpfen? Wenn wir die Pandemie weggeimpft haben, dann ist alles wie früher und alles besser?
Also ich würde mal sagen, wenn wir die Pandemie weggeimpft haben, ist garantiert einiges sehr viel besser, insbesondere auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, die jetzt gerade alle sehr, sehr zu leiden haben. Ob dann alles besser ist, wage ich zu bezweifeln.
Jetzt gibt's ja die Appelle an den Gemeinsinn, an das Gemeinwohl und an die persönliche Moral. Manchmal klingt das für mich zynisch. Also in einer Gesellschaft, wo es eben eher um das Private, ums Privateigentum geht, um die eigenen Interessen und dann an Solidarität zu appellieren, kein Wunder, dass es verhallt, oder?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Es ist ja durchaus so, dass auch in einer Gesellschaft, die auf Privateigentum beruht, ergo auf Marktbeziehungen, weil das ist sozusagen die Voraussetzung, eine Kooperation nötig ist. Jede Warenbeziehung, jeder Tausch zwischen Menschen setzt ja auch voraus, dass man miteinander kooperiert. Also es existiert immer beides, Kooperation und Konkurrenz. Und Solidarität und Gemeinwesen gibt es ja auch wirklich, auch jetzt in einer Marktgesellschaft. Aber was natürlich ein Punkt ist, ist, dass man eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer angesprochen wurde als jeder ist seines Glückes Schmied, ohne Fleiß kein Preis, jeder muss nach sich gucken, mehr Selbstverantwortung, mehr Eigeninitiative. Ne? Das ist ja insbesondere mit dem Programm unter Schröder ist das Fördern und Fordern, also das Fördern sozusagen und Fordern groß geworden. Insofern ist es richtig, dass es jetzt natürlich schwierig ist, für die Leute plötzlich an ihren Nächsten denken zu müssen, wo sie eigentlich die ganze Zeit gelernt haben und reingetrichtert bekommen haben, ausschließlich an sich selbst zu denken. Und das ist ein Widerspruch. Und den erleben wir jetzt ja auch gerade, dass der Ausdruck findet auf den Straßen mit den sogenannten Corona-Leugnern, dass die mit dieser Solidarität nicht so richtig viel anfangen können oder sie zumindest nicht glaubwürdig finden, dass die was bringen würde, wenn man sich an die Maßnahmen hält.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut sagt ja, diese Krise offenbare wie keine andere zuvor soziale Missstände in unserer Gesellschaft. Also eigentlich sind die sozialen Missstände schuld an dieser Krise und nicht so das Virus oder diese Pandemie ist ja nur eine Auswirkung.
Ja, die hatten diesen Verteilungsbericht 2020 vor ein paar Tagen veröffentlicht und ich war ehrlich gesagt ganz erleichtert, dass sie das so gesagt haben, dass es hier um soziale Missstände geht, die die Ursache sind dafür, dass es denen es vorher schon sehr schlecht ging, jetzt noch schlechter geht. Das war ja mit eigentlich das zentrale Ergebnis dieses Verteilungsberichts, weil in den Medien wird nämlich so eher oftmals anders so Sprachbilder benutzt, wie zum Beispiel Pandemie verschärft Ungleichheit. Ja. Oder jetzt vorgestern kam irgendeine Schlagzeile, da war anderslautend der Inhalt, die Corona-Pandemie lässt die Vermögen der Superreichen wachsen. Wo du mir denkst, die Pandemie kann weder ein Vermögen wachsen lassen, noch für soziale Ungleichheit, sondern sie kann höchstens der Auslöser sein. Und es wird oft verwechselt, ne? Ursache und Auslöser. Und da war ich ganz froh, dass das WSI in seinem Verteilungsbericht da nochmal deutlich darauf hingewiesen hat, dass das eben die sozialen Missstände sind, die Ursache dafür sind, dass es eben in der Corona-Pandemie die soziale Ungleichheit, die sowieso schon in den letzten Jahren zugenommen hat, sich noch mehr verschärft.
Du schreibst ja, an den Herrschaftsverhältnissen zwischen dem Besitzenden und den Nichtbesitzenden ändert sich nichts und damit nichts an der Ungleichheit der Markteinkommen. Egal, was man jetzt als Ausgleichsmaßnahmen fordern müsste, dennoch ist es ja wichtig, diese Ausgleichsmaßnahmen zu fördern. Anhebung, Kurzarbeitergeld, Gewährleistung einer institutionellen Kinderbetreuung, Weiterbildung, Erhöhung Hartz IV, Verlängerung Arbeitslosengeld, Anhebung des Mindestlohns und da würde mir jetzt noch mehrere Dinge einfallen, die wichtig sind, aber eigentlich an den Ursachen nichts ändern?
Also sie ändern an den Ursachen nichts, aber sie korrigieren die Auswirkungen. Mhm. Also auch hier nochmal der Unterschied zwischen Ursache und Auswirkung. Tatsächlich hat das WSI festgestellt, dass es in den letzten Jahren eine Einkommensungleichheit gab, also zwischen 2010 und 2017, die aber vorwiegend die unteren Einkommensbereiche trifft. Die mittleren Einkommen haben ein bisschen zugenommen. Und gleichzeitig haben Sie auch noch erwähnt, obwohl das nicht der Gegenstand der Untersuchung war, dass auch die Vermögensungleichheit in Deutschland extrem hoch ist, aber verharrte in den letzten Jahren auf diesem hohen Niveau. Und damit ist natürlich ein wichtiger Unterschied angesprochen. Einkommen und Vermögen sind zwei eigentumstheoretisch betrachtet ganz unterschiedliche Dinge. Das Einkommen sorgt dafür, dass du deinen Lebensunterhalt reproduzieren kannst jeden Tag auf einem komplett sehr differenten Niveau. Die einen verdienen viel, die anderen wenig. Und das Vermögen ist etwas, was du einsetzt, damit es sich vermehrt. Und das macht man in aller Regel mit der Arbeit anderer und mit Naturressourcen und so weiter, die man dann eben als das Mittel benutzt, um sein Vermögen zu vermehren. Und natürlich ist es dann so, dass diese Vermögen, die andere Menschen brauchen, die nichts haben, damit sie für sie arbeiten, das ist irgendwie ganz logisch, dass die dann auch sehr hoch konzentriert sind. Also auf wenige. Und das ist auch in Deutschland eklatant. Es gab jetzt neulich auch eine Studie zur Vermögensverteilung. Da kam dabei raus, dass die untere Hälfte der Menschen in Deutschland gerade mal einen Anteil des Gesamtvermögens haben von 1,3%, während das oberste reichste Prozent 35,3% Anteil am Gesamtvermögen hat. Also das ist schon eine sehr eklatante Ungleichverteilung im Vermögen. Und der Großteil des Vermögens besteht aus Betriebsvermögen, also aus Unternehmenseigentum. So, und das wird natürlich nicht verändert, wenn ich jetzt fordere, wie das WSI, was ich aber, das möchte ich unbedingt dazu sagen, trotzdem total richtig finde, die Einkommensseite stärke. Also wenn ich sage, okay, dann gebe ich irgendwie den Leuten mehr Futter, mehr, ich sage jetzt mal, mehr Geld Hartz IV, mehr Kurzarbeitsgeld und so weiter und so fort und alles erhöhe und das Vermögen schwäche ich, indem ich zum Beispiel mehr Kapitalsteuer verlange, dann habe ich an dem Verhältnis was ein bisschen angeglichen. Das ist total richtig und wichtig und das muss man machen. Aber das grundsätzliche Verhältnis zwischen Vermögen und Eigentum, die einen eben die Besitzlosen bezogen auf Unternehmen, die anderen die Besitzenden, daran habe ich nichts verändert. Das bleibt.
Aber letztlich dienen diese ganzen Maßnahmen, dass ich auch das Einkommen habe, was zum Leben reicht, dazu mal ganz, ganz kalt gesprochen ökonomisch, meine Arbeitskraft zu erhalten und dann arbeitsfähig zu bleiben als Individuum, um meine Arbeitskraft zu verkaufen, wenn ich selber kein Einkommen, also Einkommen schon habe, aber kein Vermögen habe?
Das Einkommen dient ja quasi dazu, deine Arbeitskraft zu erhalten und ist total wichtig. Und in dem Bewusstsein der Menschen, wie uns kommt es ja nicht so vor, dass ich arbeiten gehe und sage, ich muss jetzt meine Arbeitskraft erhalten. Das ist ja jetzt eine abstrakte ökonomische Betrachtungsweise, sondern wir denken, damit ich was konsumieren kann, damit ich irgendwie meine Familie ernähren kann, damit ich irgendwie mal ins Kino kann. Also wenn es dann reicht, am Ende des Monats, das ist ja kennzeichnend für ein Einkommen, dass man oft am Ende des Monats, zumindest sehr, sehr viele, gar nicht mehr so viel übrig hat. Das ist auch ein charakteristisches Ding, während bei Vermögen ist immer noch was da, wenn in einer entsprechenden Größe.
Wollte ich schon immer mal Brecht zitieren, das finde ich ja ganz wunderbar und um es anschaulich zu machen, das ist ja ein ganz, ganz wunderbarer Spruch, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an, da sagt der Arme bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Klingt irgendwie profan, aber das bringt es eigentlich auf den Punkt, oder?
Richtig, genau. Das ist sozusagen das grundsätzliche soziale Verhältnis. Und man kann das natürlich abmildern und verbessern durch entsprechende staatliche Maßnahmen, wie das WSI sie fordert, wo ich sofort dahinter stehen würde. Nur, das Problem ist so ein bisschen, dass diese staatlichen Maßnahmen und man könnte quasi sagen, dass man versucht, den Sozialstaat wieder ein bisschen zu dem zu machen, was er mal war. Ne? Also so ein Vorsorgestaat vielleicht auch eher. Und jetzt ist aber genau das in den letzten Jahren zurückgebaut worden. Und zwar massiv unter Schröder in den ganzen Hartz-Reformen und so weiter. Also Rot-Grün war das, die das gemacht haben, ist ja auch bekannt. Und da ist ein enormer Einschnitt in den Sozialstaat gemacht worden, also Riester-Rente, Privatisierung der Rente und Hartz IV und die ganzen Sanktionen und so weiter und so fort. Und das war unter anderem auch ein Grund dafür, dass die Leute jetzt in solchen prekären, wenig resilienten Verhältnissen leben müssen, war nämlich die Schaffung dieses prekären Niedriglohnsektors, für den sich Gerhard Schröder noch quasi gelobt hat selber. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat er gesagt, wir haben den tollsten Niedriglohnsektor Europas geschaffen. Genau das ist jetzt das Problem der Leute, die in diesem Niedriglohnsektor arbeiten und die jetzt von der Pandemie vergleichsweise schlimmer getroffen sind als die Festangestellten, die im Tarif beschäftigt sind und so weiter und so fort. Insofern ist das alles richtig, das zu fordern. Nur haben sich mittlerweile die globalen Verhältnisse in gewisser Weise auch so geändert, dass die Staaten gegeneinander konkurrieren um höhere Löhne, um flexiblere Arbeitsmärkte. Und insofern ist der Handlungsspielraum auf nationaler Ebene gar nicht so groß. Und das ist das deshalb, ne, nichts gegen diese Maßnahmen, aber es ist so ein bisschen geschichtsvergessen. Die sind ja nicht ganz umsonst zurückgefahren worden die letzten Jahrzehnte. Und deshalb muss man da nochmal genau hingucken, ist denn die nationale Ebene wirklich diejenige, wo man den Hebel ansetzen kann? Oder müsste man nicht sehr viel größer denken?
Größer denken heißt jetzt bei den Privatvermögen die Frage, ob sich das auf nationaler Ebene klären lässt. Du beschreibst ja in deinem aktuellen Buch diese unterschiedlichen Konflikte, die letztlich Ausdruck einer Gesellschaft seien, deren Ordnung auf privater Verfügungsgewalt beruht. Privateigentum also. Und das sei der Garant für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand. Könnte das nicht auch mit Gemeinschaftseigentum, mit staatlichem Eigentum, meinetwegen genossenschaftlichem Eigentum, also mit einer Form von Vergemeinschaftung, wäre das dann trotzdem möglich? Was glaubst du?
Na, ich würde denken, das ist zumindest schon mal der richtige Fluchtpunkt, in den Staaten gemeinsam umlenken müssten in diese Richtung. Also statt sozusagen wie in den letzten Jahren die Kapitalseite, also die Bedingungen dafür, dass Unternehmen ihren Profit immer mehr und immer besser steigern können in Konkurrenz gegen andere in anderen Ländern oder auch innerhalb eines Landes, dass sie immer denken, dass davon das Wohl der Menschheit ausgeht, das, was dem Unternehmen und seinem Profit gut tut, tut auch uns gut. Das ist ein Fehlschluss. Das war auch damals die Voraussetzung, dass man gedacht hat, wenn wir nur das Kapital befreien von allen möglichen Lasten, dann wird Deutschland gut gehen, also und dann werden Arbeitskosten gesenkt und so weiter und so fort. Das denkt man bis heute noch, dass das wichtig ist. Wenn man davon mal abkommen könnte und auf internationaler Ebene gemeinsam, zum Beispiel auf einem Klimagipfel, sagt, lass uns mal weg von dieser Orientierung Richtung Konkurrenz und Profitmaximierung, lass uns mal wirklich kooperieren, lass uns mehr genossenschaftlich denken, kooperativ, gemeinsam, was könnt ihr, was können wir nicht. Also ich würde mal sagen, vernünftig, ja. Dann wäre das schon die richtige Richtung. Und das meine ich Großdenken. Also man kann als einzelnes Land nicht sagen, ich schere jetzt aus dieser Konkurrenz aus und ich mache die Schotten dicht. Dafür ist die Weltwirtschaft schon viel zu stark verflochten. Und ne, das geht nicht mehr. Und das meine ich mit Größerdenken, also auf über die Nationalstaatebene hinaus und da, wo die sich ja international ständig auch treffen. Ja, EU, Klimagipfel, ich meine, die kommen ja ständig zusammen und erzählen immer was von Partnerschaft und unsere Freunde. De facto ist es aber permanent, geht es um Konkurrenz und wer steht besser da? Wer hat mehr Wachstum? Wer hat die besseren Bedingungen fürs Kapital und.
Du schreibst ja in deinem Buch das vergiftete Versprechen des Privateigentums. Das Problem der Menschheit ist also im Grunde das Privateigentum oder ist es nicht so einfach?
Also ich würde mal denken, das Privateigentum ist ja keine, das wird ja oft gedacht, ist ja keine Sache im Sinne von mein persönliches Eigentum. Dagegen sagt ja gar niemand was. Das Privateigentum ist nichts anderes als ein gesellschaftliches Verhältnis und zwar eines der Verfügungsmacht. Wenn ich Privateigentümerin bin, bezieht sich das nicht auf meine Zahnbürste oder auf meinen Schuh oder auf meine Kaffeemaschine oder was auch immer, sondern es bezieht sich auf Betriebsvermögen, also auf Betriebsmittel, auf die Dinge, die ich brauche, um das tägliche Leben der Menschen zu reproduzieren. Also Maschinen, Rohstoffe, Natur, Fließbänder, Computer heutzutage, künstliche Intelligenz, Roboter, alles. Darauf bezieht sich das Privateigentum. Das ist also, davon zu unterscheiden, ist das konsumtive Eigentum, das persönliche Eigentum. Und das Privateigentum über Betriebsmittel, das gibt halt sehr viel Macht. Ich kann dann entscheiden, was wird produziert, wie viel wird produziert, für wen, wer kriegt das, welchen Preis kriegt das, welche Naturressourcen beuten wir dafür aus, wie viel Lohn gebe ich dafür. Also ich habe ziemlich viel Macht. Wenn ich nur persönliches Eigentum habe, nur konsumtives, eine Zahnbürste und eine Wohnung mieten kann und es ist dann auch absehbar, dass es darüber nicht groß hinausgehen wird bei einem bestimmten Einkommen bis zum Lebensende, dann habe ich nicht so viel Macht. Dann kann ich vorm Regal stehen und sagen, ich kaufe lieber die Milch für 1,50 Euro statt die für 1,10 Euro. Das ist meine Entscheidungsmacht, die ich habe. Diese berühmte Konsumentensouveränität, die natürlich sehr eingeschränkt ist vom Geldbeutel jeweils, den man hat. So, und das ist es dann auch schon. Das heißt, es geht bei Privateigentum um Macht und Verfügung über Natur und über Menschen und nicht um ein bestimmtes Ding, was man jemandem wegnehmen möchte.
Ja, das ist ja immer der Irrtum, zu sagen, Privateigentum, die wollen mich enteignen, aber es ist ein Unterschied zwischen Privateigentum, zum Beispiel an Produktionsmittel und diesem persönlichen Eigentum, und konsumtiven Eigentum. Das will kein Mensch irgendjemand wegnehmen, das ist ja eine Grundlage auch der Freiheit, oder?
Ja, ich meine, es ist das Gegenteil der Fall. Es ist eigentlich gerade so, dass zumindest in meinem Sinne, wenn ich sage, wir müssen dieses Verfügungsverhältnis des Privaten abschaffen oder aufheben, ist vielleicht der schönere Ausdruck, dann ist das Ziel dessen, dass gerade eine größere Teilhabe aller Menschen, die tätig sind und die arbeiten, möglich wird. Also gerade mehr Eigentum für alle und nicht weniger. Es ist gerade das Gegenteil der Fall. Das wird aber immer missverstanden, weil die Kategorie und der Begriff Privateigentum im Alltagsverstand tatsächlich erstens mal immer nur sofort verdinglicht verstanden wird. Eigentum ist mein Haus, mein Auto, ja. Das soziale Verhältnis verschwindet dadurch, wenn man das nur so versteht. Und zweitens dann meistens mal gar nicht das Machtverhältnis und die Verfügungsgewalt, die dahinter steht, betrachtet wird. Weil die Verfügungsgewalt bedeutet ja, dass ich andere Menschen ausschließen kann, Kraft meines Eigentumstitels, zu etwas, obwohl er es möglicherweise braucht und ich vielleicht zu viel davon habe, obwohl alle gemeinsam es erarbeitet haben. Also es ist ja sozusagen das, was wir jeden Tag essen und trinken, wird ja nicht nur von denen erarbeitet, die Vermögen haben. Im Gegenteil, die sind eigentlich nur damit beschäftigt, die Kapitalvermehrung zu optimieren. Diejenigen, die tatsächlich produzieren und arbeiten, das sind die, die das Einkommen, das berühmte Einkommen verdienen, aber eben kein Vermögen haben.
Ja. Und die fühlen sich dann möglicherweise ungerecht behandelt, zu Recht eigentlich, oder?
Ja, also, naja, ich finde es ganz interessant. Es gab jetzt irgendwie vom DEW, war das, glaube ich, die haben ja immer beklagt, dass die Vermögenserhebung so schwierig ist, weil die Vermögenden nicht so richtig sich in die Karten gucken lassen, ja, und das irgendwie auch nicht so gerne gesehen wird. Und das gab dann irgendwie auch mal jemand, der meinte, auch hoch angesehen vom Wirtschaftsinstitut, der gesagt hat, naja, wir können ja jetzt keine Vermögensteuer mehr einführen, nochmal neu, weil das würde ja auch die Privatsphäre der Reichen irgendwie ein bisschen belasten. Wir können ja nicht da reinlatschen und die Picasso und den Teppich auf dem Boden zählen. Dann dachte ich, ach, interessant, aber beim Hartz-IV-Empfänger kann man klingeln und sagen, lass mich mal deine Zahnbürsten angucken, ob da noch eine zweite steht und du uns irgendwie hier einen sozialen Missbrauch machst. Na, da sieht man mal, welchen doppelten Standard da irgendwie. Ne? Die Reichen sind so das scheue Reh, wo man nicht ran darf. Und es gibt aber jetzt tatsächlich neue Zahlen und da hat das DEW jetzt was veröffentlicht. Jetzt endlich haben wir festgestellt, dann doch viel mehr wissen wir jetzt, wie der Reichtum verteilt ist und dabei, Überraschung, wurde deutlich, er ist eben noch viel konzentrierter, als man vorher dachte. Auf Basis dieser neuen Daten weiß man das jetzt. Und dann wurde aber auch in dieser Studie festgestellt, wie viel Arbeitsstunden arbeiten diese Betriebsvermögensbesitzer, also die Chefs, und wie viele Stunden die ganz normal Beschäftigten. Und da kam raus, dass die ganz oben an der Spitze, die Vermögenden, sehr viel mehr Stunden in der Woche arbeiten als die Beschäftigten unten, so am unteren Ende. Und dann habe ich mich natürlich geärgert, weil ich dachte, da wird doch jetzt wieder jeder sagen, siehste, ohne Fleiß kein Preis. Ja. Weil die so viel arbeiten, sind die so reich geworden. Aber es ist natürlich umgekehrt, ja, weil die Beschäftigten gar kein Gefühl haben, dass das ihrs ist, was sie da machen und dass sie wirklich Einfluss drauf haben und dass sie am Ende dann auch mehr kriegen könnten von dem, was sie da produzieren, wenn sie entsprechend, gut, es gibt so Leistungsanreizgeschichten, ne? Aber natürlich hast du keine Lust, wenn es nicht deins ist, wenn es nicht dein Betrieb ist, hast du da keine Lust, irgendwie groß was zu machen. Du machst es ja alles nur für den Chef und du machst es ja unter seinem Kommando. Du machst es irgendwie, damit der mehr Vermögen kriegt, musst du irgendwie deine Pausen kürzen und musst noch mehr arbeiten, musst Lohn ein. Klar ist die Motivation da nicht da. Aber wenn ich oben an der Spitze bin, wird mir übrigens auch so gehen, ne? Wenn ich irgendwie merke, ey, da arbeiten ganz viele Leute für mich und ich werde darüber immer reicher, dann würde ich natürlich auch gerne arbeiten, da wäre ich hochmotiviert, sehr wahrscheinlich. Ne? Also so, und das dreht natürlich diese ganze bürgerliche Anreiztheorie ein bisschen auf den Kopf, die immer sagen, wir leben in einer Privateigentumsordnung, die ja deshalb so toll ist, weil da jeder die Früchte seiner Arbeit ernten kann. Das ist so ein bisschen die Ideologie. Das ist halt Quatsch. Die Früchte der Arbeit ernten die Beschäftigten nicht. Die kriegen nur den Anteil, der ihnen gerade dazu dient, ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Und der Rest geht an die Vermögenden. Ja. So. Und die reinvestieren einen Großteil davon, damit die Wachstumsmaschine weiterläuft.
Und die können das Geld gar nicht ausgeben, was sie haben. Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse ist es dann, nehme ich an.
Yes. Genau. Ja.
Abschließend nochmal, die Krise offenbart wie keine andere die sozialen Missstände. Könnte man sagen, gut, diese Offenbarung, dieses Brennglas, das Offensichtliche, könnte das auch, wenn man es mal hoffnungsvoll formulieren könnte, auch zu Kämpfen führen, zu einer Auseinandersetzung und darauf, dass Leute sich politisieren, das erkennen und sagen, ich engagiere mich in Gewerkschaften, in einer außerparlamentarischen Initiative oder gehe wählen oder begehre auf oder tue was. Hast du diese Hoffnung?
Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Also es gibt bestimmt in manchen Bereichen eine Veränderung, also jetzt gerade in diesem Pflegebereich. Ne? Also da haben jetzt, glaube ich, auch die allerletzten verstanden, dass das so nicht mehr geht, dass die ständig auf Sicht fahren mit der Personalknappheit, dass man irgendwie da auch mal die Löhne aufbessern muss. Und da passiert schon einiges im Pflegebereich, auch an Kämpfen gewerkschaftlicherseits, schon jetzt auch vor der Pandemie. Und vielleicht auch noch in anderen Bereichen, die jetzt alle beklatscht werden, kann sein, dass sich da auch noch was bewegt. Aber am Ende ist das, was jetzt an Staatsverschuldung passiert, wird am Ende irgendjemand bezahlen müssen, gerade dann, wenn die Wirtschaft nicht mehr auf die Beine kommt. Wenn die floriert, dann ist es vielleicht nicht so tragisch, aber wenn die nicht auf die Beine kommt, das kann man alles jetzt noch nicht absehen. Aber die Erfahrung zeigt, dass es jetzt nicht unbedingt die Vermögenden sind, die da drauf zahlen, sondern dass es wahrscheinlich wieder die, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, Rhetorik geben wird, weil wir sind ja auch gemeinsam durch die Pandemie gekommen. Das hat auch übrigens einen Nutzen. Also das bringt das auch diese Anrufung an die Solidarität. Ich denke da immer an später, da wird schon mal vorgebaut. Wir gemeinsam haben es geschafft, jetzt müssen wir alle gemeinsam den Gürtel enger schnallen. Und wir wissen, was das bedeutet, wir alle gemeinsam den Gürtel enger schnallen. Ne? Insofern bin ich da nicht so richtig optimistisch. Und wenn ich mir jetzt auch angucke, gegen was die Leute gerade auf die Straße gehen, also wenn wenigstens mal alle Leute auf die Straße gehen würden dafür, dass mal wirklich die Betriebe geschlossen werden. Wir sollen alle privat uns nicht mehr treffen, aber wir sollen alle arbeiten gehen. Und zwar in Bereichen, wo Dinge produziert werden, wo ich mich frage, brauchen wir die jetzt wirklich? Muss ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht was, kann ich jetzt nicht mal 8 Wochen lang auf die Produktion von Hosen verzichten oder von, also, ne, aber die Arbeit, die Lohnarbeit, die muss laufen.
Produktion von Rosen, sagtest du?
Hosen.
Hosen, ja,
bestimmt. Von mir ist auch Hosen. Hosen. Egal was, ja, Luxustaschen, was weiß ich, ne. Also, bei der ersten Welle der Pandemie, da war es ja, da sind ja noch viel mehr Betriebe geschlossen gewesen. Zum Teil, weil die gar nicht mehr produzieren konnten, weil die Zulieferketten gestört waren und so weiter. Und jetzt ist es ja so, dass weitgehend eigentlich, ich meine, die Industrie, die sagt das ja auch, ne. Die sprechen ja auch davon, dass sie eigentlich weitgehend von den Corona-Einschränkungen gar nichts spüren, ja. Gleichzeitig gibt es eine Umfrage, wonach jeder dritte Beschäftigte in Deutschland Angst hat, sich auf dem Weg zur Arbeit oder dort anzustecken. Ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Und insofern haben wir es da mit Leuten zu tun, die in den herrschenden Verhältnissen ganz genauso agieren, wie das vorher auch war und sich jetzt nicht wirklich groß Gedanken über das große Ganze machen, weil sie beschäftigt sind mit ihren Sorgen. Ne? Also das ist ja ein bisschen das Problem. Ich kriege das ja auch in meinem Umfeld mit. Ich kenne ja auch Leute, die arbeiten in diesem ganzen Krankenhaus- und Gesundheitswesen und die sind beschäftigt, da irgendwie durch den Tag zu kommen. Und jetzt sag mal irgendwie, mach dir doch mal Gedanken über die sozialen Verhältnisse und das ist doch alles in die Natur gemeißelt und das ist so ein bisschen das Problem, dass die Leute grundsätzlich denken, die Dinge sind, wie sie sind und ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Ich kann das gar nicht verändern. Das ist, ich bin mir nicht sicher, ob sich das durch die Pandemie ändert.
So, wenn wir das nächste Mal sprechen, möchte ich ein bisschen was Optimistisches, was Positives, was Fröhliches haben. Wir müssen uns ja die Fröhlichkeit erhalten. Naja, wie auch immer. Man kann, also
ja, du hast recht. Du hast völlig recht. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch gerade gedacht, als ich angesetzt habe, diese pessimistische Aussicht, habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht gut. Man muss irgendwie positiv denken.
Ja.
Jetzt, okay, wir bleiben dabei beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal machen wir das. Bis dahin kann man also dein Buch lesen, Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums oder auch im aktuellen Freitag Die Profiteure lächeln. Wer schon vor Corona gut verdiente, der verliert es auch am meisten. Hier umgedreht. Also werde ich nochmal verlinken. Den Artikel im Freitag und dein Buch im Dietz Verlag ist auch zu empfehlen. Sabine, bleib bitte stabil, komm gut durch die Zeit und vielleicht reden wir das nächste Mal über das Züchten von Rosen oder so. Also oder die Produktion. Tulpenmanie und sowas in der Art hat ja auch mit Ökonomie zu tun. Liebe Sabine,
genau,
vielen Dank.
Gerne.
Tschüss, schönen
Tag noch.
Ciao.
Ja, tschüss.